Factor Investing kommt aus der Wissenschaft, genauer gesagt aus dem Asset Pricing. Wenn wir mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann hat diese Forschung letztendlich begonnen, um zu erklären, wie sich Renditen von diversifizierten, zum Beispiel Aktienportfolios, bewegen. Was dazu ergänzt wurde, sind weitere Risikodimensionen. Man hat erkannt, es gibt nicht nur Marktrisiko, es gibt auch Risiken, die zum Beispiel vor allem Unternehmen haben oder auszeichnen, die eine besonders günstige Bewertung relativ zu ihrem Buchwert haben oder die besonders klein sind. Das ist einmal der Value-Faktor und einmal der Size-Faktor.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph.
Hey Malte.
Wie geht es dir?
Ach, alles wie immer bestens.
Na, sehr schön. Das freut mich zu hören. Christoph, ich hatte Besuch hier und zwar war da der Philipp Wobst. Philipp Wobst wohnt hier in Hamburg ganz bei uns um die Ecke, ist Leiter Portfoliomanagement bei der Bauer Vermögensverwaltung.
Die vom Verlag?
Nein, die Bauer Vermögensverwaltung wird aktuell geführt von den Brüdern Guido und Stefan und gegründet wurde sie vom Senior.
Mhm.
Und das ist eine recht große Vermögensverwaltung, eben ein bisschen im ländlichen Münster. Und der Philipp hat in Münster studiert, hat da auch gearbeitet, ist dann aber vor ein paar Jahren jetzt nach Hamburg gezogen. Er leitet eben aber remote und manchmal eben auch in München die Vermögensverwaltung bzw. das Portfolio-Management derselbigen. Und er ist sehr interessiert an Faktorrenditen.
Also Momentum, Value und die ganzen Themen.
Ganz genau. Da gibt es wahnsinnig viele, absurd viele, also Hunderte, wo man sich dann auch fragen kann, ja meine Güte, dass wenn du die alle irgendwie berücksichtigt aufschiebst, also dann hast du ja überhaupt keinen Grenznutzen.
Ist das überhaupt noch ein Unterschied dann?
Genau, dann ist es völlig egal am Ende des Tages, aber ein gutes Dutzend an Faktorstrategien, wenn du so willst, die haben schon quasi ihre Daseinsberechtigung. Und es ist ja schon interessant, im Endeffekt, wenn es um Size geht, also die Größe eines Unternehmens. Momentum ist interessant. Value ist auch eine Geschichte, wo du sagst, alles klar, jahrelang nicht gelaufen, dann kommt es irgendwann mal wieder zurück. Also man erkennt daran so ein bisschen, wie es um die unterschiedlichen Unternehmen und entsprechende Fonds weltweit so beschaffen ist.
Das finde ich ja sehr spannend. Macht er das auf einer Fondsebene oder macht er das auf Aktienebene auch?
Er macht das auf einer Fondsebene. Also das ist eher eine Vermögensverwaltung, aber sie machen es in der Regel auf Fondsebene. Und sie ergänzen das nicht nur auf der Faktorebene, sondern ergänzen auch diese, aktuell auch die Private Markets werden auch allokiert. Und dann geht es eben auch um die einzelnen Faktoren der eher illiquiden Assets.
Das finde ich ja auch interessant, weil du hast ja gar nicht so eine Datenlage wie bei der klassischen Fondswelt in der Private Markets Welt eigentlich, oder?
Nee, überhaupt nicht. Du hast ja auch kaum die so viele Datenpunkte am Ende des Tages. Es gibt ja auch keinen.
Also ich weiß, dass Preqin da von BlackRock und so natürlich relativ weit vorne ist. Da gibt es so ein, zwei. Und da sprecht ihr aber auch drüber.
Darüber sprechen wir auch.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, hören wir da doch mal rein, oder?
Auf jeden Fall. Vorher noch, bewertet uns gerne auch mit der Fünf-Sterne-Thematik, wie es in der Fondsselektion ja auch der Fall ist.
Jetzt haben wir das schon so oft hier gemacht. Das müssten wir mittlerweile eigentlich alle gemacht haben. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit.
Hopp, hopp. Gute Unterhaltung. Philipp, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Faktor-Investing. Das klingt erstmal verhältnismäßig sperrig und es klingt nach Wissenschaft. Worüber reden wir da genau?
Ja, hallo Malte, du hast vollkommen recht. Es klingt nach Wissenschaft, aber ich kann dich beruhigen, es ist keine Rocket Science. Factor Investing kommt aus der Wissenschaft, genauer gesagt aus dem Asset Pricing. Wenn wir mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann hat diese Forschung letztendlich begonnen, um zu erklären, wie sich Renditen von diversifizierten, zum Beispiel Aktienportfolios, bewegen. Und man hat versucht, die Muster dahinter zu erkennen, die Faktoren zu finden, die das erklären. Und das einfachste Modell, was wahrscheinlich die allermeisten kennen, das ist das Capital Asset Pricing Model, das CAPM. Und das nutzt den so bekannten Marktfaktor, um letztendlich Aktienbewegungen zu erklären. Und wenn man dieses CAPM nimmt, dann sieht man, wenn ich langfristig Marktrenditen beobachte, dann kann ich häufig schon so 80-90% dieser Schwankungen der Kurse damit erklären. Und dann haben wir eigentlich auch schon unseren ersten Faktor und wichtigsten Faktor gefunden, den Marktfaktor. Und was letztendlich dazu ergänzt wurde, sind weitere Risikodimensionen. Man hat erkannt, es gibt nicht nur Marktrisiko, es gibt auch Risiken, die zum Beispiel vor allem Unternehmen haben oder auszeichnen, die eine besonders günstige Bewertung relativ zu ihrem Buchwert haben oder die besonders klein sind. Das ist einmal der Value-Faktor und einmal der Size-Faktor. Und wenn wir das in diese Modelle mit aufnehmen, dann sehen wir können noch viel mehr von diesen Renditebewegungen erklären. Das ist aus wissenschaftlicher Perspektive spannend, aber auch für uns als Investoren ist das total interessant, weil wir gleichzeitig sehen, dass diese zusätzlichen Faktoren im Vergleich zum Marktrisiko auch noch zumindest in der Vergangenheit eine zusätzliche Rendite geboten haben. Und das macht es natürlich sehr spannend.
Du hast jetzt gerade zwei Faktoren benannt, einmal Größe und einmal ein Stück weit auch den Faktor Wert. Und kann man ja sagen, man spricht ja auch von unterbewerteten Unternehmen oder unterbewerteten Aktien, die zu Recht unterbewertet sind, weil das Unternehmen schlichtweg nicht so wertvoll ist, wie es vielleicht suggeriert. Andere Unternehmen sind niedrig bewertet, weil der Markt eben nicht erkennt, was für eine Perle das ist. Liege ich da richtig?
Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf diese Konstruktion des Value-Faktors, wenn man so will. Und in der naivsten Definition ist es genauso gemessen. Ich schaue mir den Preis an, relativ zu einem Bilanzmaß, so zum Beispiel dem Buchwert. Dabei laufe ich aber genau diese Gefahr, dass ich Aktien kaufe, die tatsächlich zu Recht günstig sind, weil es Probleme gibt, die diesen Preis rechtfertigen. Man löst das in der Praxis häufig, indem man nicht nur auf den Preis schaut, sondern auch auf ein Cashflow-Maß, auf etwas, was quasi die zukünftigen Ertragschancen in diese Gleichung hineinbringt. Und wenn ich dann den Preis relativ zu meinem Cashflow in Verhältnis setze, mit welcher Kennzahl auch immer, dann kann ich tatsächlich sehr gut dieses Problem eingrenzen und besser die Unternehmen finden, die wirklich günstig bewertet sind, aber trotzdem langfristig attraktiv sein können.
Nehmen uns mal ein bisschen mit, was gibt es noch für Faktoren?
Es gibt tatsächlich hunderte Faktoren. Es gibt einen ganzen sogenannten Factor Zoo, die über die Jahre immer wieder erforscht worden sind. Man kann aber sagen, aus praktischer Perspektive kann das Ganze verdichtet werden auf eine Handvoll Faktoren, die wirklich relevant sind, die letztendlich dann auch die Hunderten, die da noch kommen, zu großen Teilen wirklich erklären. Für uns aus der Portfoliokonstruktion heraus ist es deswegen wichtig, dass wir uns auf die 3, 4, 5 wesentlichsten Faktoren beziehen, die auch investierbar sind, die sauber kombinieren und uns nicht verzetteln. Viele der Faktoren sind temporär, sind nicht empirisch dauerhaft vorhanden. Deswegen ist hier deutlich weniger mehr.
Nimm uns mal noch mal ein bisschen mit auf diese granulare Ebene der etwa ein Dutzend wichtigen Faktoren. Welche sind das?
Die wichtigsten Faktoren sind sicherlich der Marktfaktor zu Beginn, dem wir alle ausgesetzt sind, wenn wir in Aktien investieren. Der Value-Faktor, sehr bekannt. Der Size-Faktor, kleine Unternehmen. Es gibt den Momentum-Faktor, das sind in der Regel Aktien mit einem besonders stabilen Preistrend. Und darüber hinaus gibt es mehr. Es gibt zum Beispiel Low-Risk-Faktoren, das sind Unternehmen mit einer besonders defensiven Wertentwicklung langfristig. Aber da beginnt auch schon die Debatte. Manche Wissenschaftler sagen, das lässt sich erklären anhand des Value-Faktors. Andere sind da offener und so ist es dann tatsächlich immer eine wissenschaftliche und empirische Debatte, wie viele Faktoren man braucht. Aber diese 4 bis 5 Faktoren sind tatsächlich dazu in der Lage, den allergrößten Teil der Variationen in Aktienmarktrenditen zu erklären.
Du bist dafür verantwortlich, Portfolios quasi zu bestücken. Wenn du über ein Aktienportfolio schaust und man würde jetzt den Namen des Unternehmens schwärzen und du hättest ein paar Kennzahlen oder diese Faktoren, die drücken sich ja auch in Kennzahlen im Zweifelsfall aus. Würdest du anhand von 4, 5 Kennzahlen denn sagen können, hier haben wir es mit einer Beiersdorf zu tun, das sollte die Apple sein, hier ist ein Pharmakonzern?
Sehr gute Frage. Ich würde sagen, ehrlicherweise aufs einzelne Unternehmen abstellen lässt es sich nicht, denn diese Faktoren, die funktionieren in der Breite. Du brauchst ein diversifiziertes Portfolio, um damit wirklich Exposure aufbauen zu können, weil einfach mit einzelnen Unternehmen die Gefahr viel zu groß ist, dass letztendlich die Geschichte oder das Schicksal des einzelnen Unternehmens die langfristige Wertentwicklung viel stärker dominiert als ein systematisches Faktorrisiko. Aber was du durchaus machen kannst, ist diese Gruppen von Unternehmen zu finden, also Sektoren, bestimmte Kapitalisierungsbereiche zu identifizieren oder ja, Subgruppen von Märkten, die wirst du finden. Ob du jetzt anhand des Factor Exposures wirklich die Einzelaktie picken kannst, das ist wahrscheinlich eher so eine Wetten-das-Aufgabe.
Alles klar, müsste man mal probieren. Welche Faktoren haben dich denn in den vergangenen Jahren am meisten überrascht, im Positiven wie im Negativen?
Im Positiven überrascht hat mich am meisten der Value-Faktor. Man muss sagen, Value ist ja ein Faktor, der den allermeisten ein Begriff ist, in vielen Portfolios über viele Jahre enthalten. Mit der Niedrigzinsphase dann allerdings auch sehr viel untergewichtet worden, aus den Portfolios entfernt worden, hat über viele Jahre zu kämpfen gehabt gegen die Niedrigzinsphase, gegen die hohe Marktkonzentration, zum Beispiel durch die Magnificent Seven. Und was wir hier sehen über die letzten 2-3 Jahre, ist wirklich ein erhebliches Comeback. Man hat gesehen, natürlich die KI-Rally ist weitestgehend noch intakt und läuft, und das hat auch Interesse von Value erstmal weiter verdrängt, aber mittlerweile verbreitert sich selbst die KI-Rallye. Sie geht mehr in den Bereich Infrastruktur, sie geht in den Bereich Industrials, und das sind durchaus auch Segmente, wo Value profitieren kann. Gleichzeitig sind die Zinsen angestiegen. Auch das ist etwas, was im Schnitt eher Value-Unternehmen im Vergleich zum Beispiel zu Growth-Unternehmen stützt, und dadurch hat der Value-Faktor über die letzten 2 bis 3 Jahre eine wirklich, je nach Definition, attraktive Outperformance liefern können im Vergleich zum Gesamtmarkt. Wenn wir die Gleichung einmal drehen, durchaus, finde ich, überraschend im Nachhinein, teilen zum Beispiel Qualitätsunternehmen dieses Schicksal nicht wirklich. Wenn man vor 2 oder 3 Jahren gewusst hätte, welche Herausforderungen auf uns warten, von letztendlich dem Zinsschock, von Trumps reziproken Zöllen oder den geopolitischen Eskalationen im Iran, dann hätte man wahrscheinlich gedacht, mit einem defensiven Qualitätsaktienportfolio werde ich hoffentlich überproportional profitieren. Genau das ist zumindest im Vergleich zum Gesamtmarkt so nicht eingetreten. Die profitabelsten Unternehmen waren häufig etwas unter Druck, zum Beispiel aus dem KI-Sektor, aus der Angst vor Disruption oder auch im selben Kontext der Sorge, dass das KI-Thema etwas abkühlen könnte, man wieder etwas eher kapitalintensive Unternehmen allokieren möchte, und dadurch hat der Qualitätsfaktor in den letzten 2, 3 Jahren tatsächlich eher enttäuscht.
Wenn Faktoren enttäuschen oder auch mitunter überraschen, und du sprachst auch über den Momentum-Faktor ja auch, wir haben ja in den vergangenen 12 Monaten sehr viele, wenn man so will, Momente gehabt. Gold und Goldminen. Energie ist stark gestiegen wegen der Knappheit und wegen des Krieges. Die Inflation hat Energie teurer gemacht. Wir haben einen KI, das unglaubliches Momentum hat. Du meinst, erwähntest die Magnificent Seven. Ist so ein Momentum-Faktor nicht wahnsinnig flüchtig, wenn man sich die letzten 12 Monate anguckt?
Ja, der Momentum-Faktor hat eine durchaus stärkere Dynamik. Wenn man sich einmal anschaut, was in dem Momentum-Faktor so drin ist im Jahresvergleich, dann siehst du durchaus eine viel größere Variation, als das zum Beispiel beim Value-Faktor der Fall ist. Und das ist auch gleichzeitig die größte Debatte im Markt. Ist es nämlich so, dass wir davon profitieren und jederzeit durch das regelmäßige Rebalancing wieder in den aktuellen Markttrends investiert sind? Oder ist es so, dass genau dieses Rebalancing Transaktionskosten auslöst, die dann wiederum dafür sorgen, dass die Performance darunter leidet? Das ist eine sehr große Debatte, die im Markt geführt wird mit unterschiedlichen Ansichtsweisen. Wir nutzen den Momentum-Faktor tatsächlich gerne im Portfolio, um letztendlich rechtzeitig und systematisch von anhaltenden Trends zu profitieren. Aber es ist, wie du schon sagst, auch wichtig, diese Trends ändern sich, und das kann dazu führen, dass der Momentum-Faktor gewissen Rotation unterliegt und auch mal hinterherläuft. Deswegen ist es wichtig, dass aus unserer Sicht in ein diversifiziertes Portfolio als Ergänzung beizumischen und nicht nur darauf zu setzen, denn das kann durchaus zu höherer Volatilität hier und da führen.
Nun analysierst du die Faktorrisiken auch auf einer recht granularen Ebene. Was findest du denn bei deinen Kunden in den Depots am häufigsten und erschreckt es mitunter die Kunden?
Ja, was wir tatsächlich viel machen, ist zum Beispiel für Neukunden oder Interessenten eine Art Depotcheck. Wir schauen uns zu Beginn der Kundenbeziehung erstmal an, wo sind die Kunden überhaupt investiert? Vielleicht haben sie schon ein Depot. Und was wir häufig sehen, ist, eine gewisse Diversifikation ist in der Regel vorhanden. Die Kunden sind vielleicht in der Anlageklasse Aktien oder Anleihen investiert. Was dann aber schnell deutlich wird, ist, selbst wenn die Kunden einfachste Wege nutzen, zum Beispiel marktkapitalisierte ETFs, und sich dann diversifiziert fühlen, ist es beim genaueren Blick häufig nicht mehr der Fall. Selbst ein marktgewichteter Index bildet nicht unbedingt einen diversifizierten Faktormix ab. Er gewichtet letztendlich die Geschäftsmodelle hoch, die aktuell gut laufen. Und das kann zu Klumpenrisiken führen. Und das ist etwas, was viele Kunden so nicht auf dem Radar haben. Wir finden das nicht deswegen schlecht, weil wir sagen, wir wissen selbst besser, welcher Faktor morgen besser funktionieren würde als das, was aktuell im Markt reflektiert wird. Aber wir denken, dass die Welt einfach so komplex ist, dass es keine gute Idee ist, sich auf einseitige Faktorrisiken einzulassen, sondern streuen das letztendlich wesentlich breiter. Und das ist sicherlich die größte Überraschung. Kunden kommen vermeintlich diversifiziert zu uns auf erster Ebene. Schaut man ins Detail, sieht man aber ganz häufig wirklich Klumpenrisiken auf Faktorebene, selbst in marktgewichteten Portfolios.
Ihr seid als Vermögensverwalter auch auf den sogenannten Private Markets unterwegs? Auch auf Faktorebene. Kann man eine Faktorebene auch auf den Private Markets quasi überstülpen?
Durchaus. Das ist ein sehr spannendes Gedanken und auch wissenschaftliches Experiment, das zu tun. Denn wenn man sich anschaut, was zum Beispiel im Private Equity häufig passiert, dann investiert man in Unternehmen mit einer etwas geringeren Marktkapitalisierung und bringt in der Regel, zumindest war das in der Vergangenheit häufig der Fall, eine gewisse Fremdkapitalquote dazu und hat etwas wie ein gehebeltes Small Cap Exposure. Das lässt sich natürlich auch im liquiden Markt umsetzen. Man muss aber wissen, das hat Schwankungen. Das wird sicherlich nicht vergleichbare Renditeentwicklung liefern wie ein klassisches Private Market Vehikel, zumindest nicht kurzfristig. Aber wenn man das Ganze langfristig sieht und Zugang zu einer solchen Art von Kredit hätte, dann ist das durchaus möglich, aus der Perspektive draufzuschauen. Die Herausforderung ist allerdings, genau diese Art von Kredit zu bekommen. Die allermeisten Anleger haben nicht dieselben Möglichkeiten wie zum Beispiel Private Equity Fonds, so effizient, günstig Kredite aufnehmen zu können. Und dadurch wackelt dieses Konstrukt in der Praxis dann leider doch häufig in der Umsetzung.
Rechtfertigt das den Aufwand für euch als unabhängiger Vermögensverwalter, euch die Private Markets und auch die ELTIF-Strukturen anzuschauen?
Ja, es ist sicherlich aufwendig und komplex, durchaus. Wir unterscheiden hier sehr stark zwischen den Kundeninteressen. Wenn wir Kunden anschauen aus dem institutionellen Bereich, dann glauben wir, dass es eine sehr gute Idee sein kann, hier auch die Private Markets einzubeziehen. In erster Linie, weil wir in Unternehmen investieren können, die so an den liquiden Märkten nicht investierbar sind und damit die Diversifikation verbreitern. Das Problem bei der Übertragung auf den Privatanlegermarkt ist letztendlich, dass uns aus regulatorischen Gründen nur andere Fonds zur Verfügung stehen, im Wesentlichen die ELTIFs, die in der Summe aus unserer Sicht heute noch nicht den Anspruch oder den Qualitätsnachweis bieten, den wir brauchen und kennen aus der eher institutionellen Welt. Das heißt nicht, dass es keine guten ELTIFs geben würde, die gibt es durchaus, aber in der Breite sehen wir leider, dass viele der Produkte zum Beispiel aus Kostensicht den Vorteil, den Private Markets möglicherweise hätten, wieder eliminieren. Deswegen sind wir einerseits bei den institutionellen Kunden durchaus in dem Segment unterwegs. Bei Privatkunden ist das noch ein sehr kleines Segment.
Wie stehst du denn dem Buzzword Demokratisierung einer Assetklasse gegenüber, eben was die Private Markets und auch die ELTIFs angeht?
Grundsätzlich stehen wir dem sehr positiv gegenüber. Wir können verstehen, dass diese Demokratisierung sowohl der Fondsindustrie wie auch den Privatanlegern Vorteile bringt. Wir sehen aber anhand unserer Erfahrung aus den letzten Jahren, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen. Es ist leider häufig so, dass diese Demokratisierung nicht bedeutet, dass da ein Produkt gleicher Qualität an die Privatanleger weitergegeben wird, sondern dass da Abstriche gemacht werden müssen. Und da muss man einfach sehr genau hinschauen. Es gibt gute Produkte, aber die muss man finden.
Auf der anderen Seite der Investmentlösungspalette stehen jetzt die trendigen aktiven ETFs. Wie stehst du dieser Entwicklung gegenüber?
Ja, aktive ETFs begegnen uns tatsächlich jeden Tag. Man kommt kaum dran vorbei und wir begrüßen das grundsätzlich auch. Das ist ein Bereich, bei dem ich sagen würde, die Demokratisierung, die hat durchaus einen großen Nutzen. Denn wenn man sich anschaut, was dort für Strategien in der Regel abgebildet werden, dann sind das eher institutionelle Strategien mit einem häufig geringeren Tracking Error, die einer quantitativen Strategie folgen und vor allem auch jetzt Privatanlegern angeboten werden können. Vorher war es häufig so, solche Strategien wurden, wenn überhaupt, in dann Retail-Fonds an den Privatkunden geboten, was dann wiederum mit höheren Kosten einherging. Und so schafft man natürlich wirklich Zugang zu guten Strategien. Andererseits spielen sie für uns in der Praxis noch keine zu große Rolle, aus dem Grund, dass wir haben ja zu Beginn über die Faktoren gesprochen, eine sehr hohe Überzeugung haben, dass wir diese Faktormodelle einsetzen möchten und wie wir sie einsetzen möchten. Viele der aktiven ETFs sind da aber noch sehr vorsichtig. Die haben einen sehr geringen Tracking Error und deswegen bekommen wir sozusagen darüber gar nicht genug Faktor Exposure ins Portfolio. Deswegen setzen wir sie noch nicht im großen Stil ein. Aber die Entwicklung, die begrüßen wir durchaus.
Heißt es, da fehlt es noch etwas an Mut? Auf der Anbieterseite?
Auf der Anbieterseite, ja, wahrscheinlich auch gewisserweise an der Nachfrage. Diese Produkte sind ja genau deswegen sehr erfolgreich, weil sie einen geringen Tracking Error bieten. Wenn man aber bestimmte Faktoren gezielt abbilden möchte, dann muss man damit leben, dass man einen gewissen Tracking Error hat. Ansonsten ist letztendlich das Anlageziel dahinter schwer zu erreichen. Und das ist natürlich ein gewisser Widerspruch. Ich denke aber, dass sich die Anbieter da mit der Produktentwicklung den geringeren Tracking Errors der breiten Marktnachfrage durchaus gut annähern.
Wenn du dir einen Faktor ETF wünschen dürftest, was sollte dieser abbilden?
Er sollte definitiv das Small Cap Segment abbilden. Small Caps sind ein Bereich, der am ehesten noch von einer gewissen Ineffizienz geprägt wird. Es gibt dort viele klassische aktive Produkte, aber wenig auf der aktiven ETF-Seite, die wirklich systematisch attraktiv bepreist Small Caps in die Breite anbieten können. Und das ist sicherlich was, wo wir jetzt nach und nach Produkte sehen, aber uns über mehr Angebot durchaus freuen würden.
Wunderbar. Philipp, vielen Dank für deinen Besuch in diesem heißen Sommertag hier in Hamburg und danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Martin.